Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Signore Silviano Tonfani begrüßt auf den Stufen des kleinen Steinhauses voll zufriedenem Stolz seine Gäste.
Welcome in Celle Puccini. It is a very small village in the hills of Lucca. And here are the roots of il grande maestro Giacomo Puccini.
Hier in diesem Bergdörfchen Celle liegen also die Wurzeln des großen Maestro Giacomo Puccini. Ist sich Signore Tonfani da ganz sicher?
Here it is happened. In this bed, Giacomo Puccini is born.
Hier in diesem Bett wurde Giacomo Puccini geboren. Alle anderen Betten sind Imitation. Dies ist das einzig wahre.
Doch nach einigem Hin und Her klären sich die offenen Fragen. Ja, gibt der Führer zu, geboren wurde Giacomo im nahen Städtchen Lucca. Und zwar am 22. Dezember 1858. Aber es geschah genau in diesem nussbraun schimmernden Bett mit der geschnitzten Muschel und dem gehäkelten weißen Überwurf. Dieses Bett brachte Giacomo später, als er seine Möbel in Lucca verkaufte, hierher ins Haus seiner Vorfahren nach Celle, wo schon im 17. Jahrhundert ein Puccini die Orgel spielte. Und deshalb befindet sich in diesem kleinen Museum auch sein weiß verblichenes Taufkleidchen, dazu der Phonograph, den Thomas Edison ihm geschenkt hat, sowie die japanischen Platten, die ihn zu Madame Butterfly inspirierten. Das wäre also geklärt. Und so verlassen wir Celle um einiges klüger und fahren hinüber nach Lucca. Hier wuchs Giacomo auf. Es war eine recht ungestüme Kindheit, meint Linda Lorenzelli, die sich, wie so viele in Lucca, lange mit seinem Leben und Werk beschäftigt hat.
While he was growing up, he was a crazy boy.
Als Kind war er ziemlich verwegen. Er hat immer nach Grenzen gesucht, die er übertreten konnte, weil ihn das, was nicht erlaubt war, am meisten gereizt hat. Wir wissen zum Beispiel, dass er Orgelpfeifen aus der Kirche gestohlen hat, um sich Zigaretten zu kaufen. Und dabei war er gleichzeitig Organist.
Doch dann starb sein Vater, als er 6 war, und nun musste er Verantwortung übernehmen.
Er war nun der älteste Mann in der Familie und wie es italienische Tradition ist, kümmerte er sich sehr um seinen Bruder und seine Schwestern. Er sorgte für sie, hat ihnen aber immer auch Vorschriften gemacht. Mach dies nicht, mach das nicht.
Lucca hat heute 90.000 Einwohner. Auf der Piazza Anfiteatro, einem ovalen Platz, der von Siena gelben und hellrosa gestrichenen Gebäuden gesäumt wird, herrscht eine fröhliche Mischung aus Kleinstadtleben und Touristentrubel. Zur Römerzeit war hier das Amphitheater, ein Bau für 10.000 Zuschauer, den man für Seeschlachten sogar mit Wasser füllen konnte. Und was sah Giacomo, wenn er hier vorbeiging?
Die Gebäude hier waren nicht viel anders zu Puccinis Zeiten. Natürlich fuhren zunächst noch keine Autos. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber kamen die ersten auf. Die Struktur der Stadt ist nahezu unverändert. Geschäfte gab es hier damals allerdings nicht. Hier war der Markt, hier verkaufte man Obst und Gemüse. Und die Mauern waren auch noch nicht verputzt. Der Backstein lag bloß.
Reiseführerin Eleonore Piruccini erzählt, dass der Seidenhandel die Stadt einst reich gemacht hatte. So reich, dass sie sich viele prächtige Kirchen leisten konnte. Und in der schönsten San Michele sang Giacomo als Chorknabe und verdiente sich als Organist sein erstes Geld.
Die Designs, die du siehst, all die Animals, those aren't painted, it's marble inlay.
All diese Bilder, diese Tiere, die man an der Fassade sieht, sind nicht gemalt, sondern sie sind eingelegt. Weißer Marmor in dunkelgrünem Marmor. Angeblich wurden sie inspiriert vom Design der Seide, die man zu dieser Zeit in Lucca produzierte.
Here in Lucca at the time.
Auf der Piazza Cittadella steht ein Bronzedenkmal Puccinis. Im Dreiteiler mit Fliege, gewohnt lässig elegant, schlägt er die Beine übereinander, in der Hand die unvermeidliche Zigarette. Die Osteria Tosca, das Café Madame Butterfly, das Bistro Paris Bohème und das Café Manon Lescaut, alle benannt nach seinen Werken, säumen den Platz. Gleich dahinter steht sein Geburtshaus. Und dort wartet schon Luigi Viani von der Puccini-Stiftung.
Dieses Haus ist immer noch ein Wohnhaus. Das Museum ist in der zweiten Etage, wo er geboren wurde. Aber der Rest ist privat. Deshalb muss ich hier klingeln.
22 Jahre lebte Giacomo in Lucca. Dann zog er nach Mailand, studierte Musik und schrieb bald erste Opern. Fotos, Briefe und Handzettel dokumentieren diesen Weg. Hinter Glas liegen Notenblätter, immer wieder mit Korrekturen überklebt und übermalt. Ein graphologisches Chaos.
This one is the original copy of the libretto.
Das ist das Libretto für Tosca, das Original. Mit der Premiere einer Oper war für Puccini die Arbeit noch längst nicht erledigt. Hinterher änderte er vieles und arbeitete immer weiter daran. Er war ein ungeheurer Perfektionist, darum sind seine Opern auch so schwierig aufzuführen. Man braucht ein riesiges Orchester und alles muss genau nach seinen Vorstellungen ablaufen.
Zwischen rotem Steinfußboden und dunkelbrauner Balkendecke steht ein Klavier, auf dem der Meister selbst gespielt hat. Fabrizio Dattari, Pianist aus Lucca, gibt ein kleines Privatkonzert. Und Luigi Viani zeichnet in vielen Geschichten das aufregende Leben Puccinis nach. Eine große Rolle spielten darin die Frauen.
Hier ist diese Image of this woman, really elegant, but this lady doesn't look happy.
Auf diesem Bild sehen wir eine hochelegante Frau, aber sie sieht alles andere als glücklich aus. Ihr Name ist Elvira. Sie war die Gattin dieses Mannes mit dem Schnurrbart, Narciso Geminiani. Die Geminianis waren eine sehr berühmte Familie in Lucca.
Geminiani was a very famous family.
Elvira sang gern und ihr Mann riet ihr, richtige Gesangsstunden zu nehmen. Am besten bei seinem Freund, dem jungen Musiker Giacomo Puccini.
But Giacomo Puccini didn't teach her just music.
Aber Giacomo Puccini hat sie nicht nur Musik gelehrt. In der Stadt der 107 Kirchen mit den 1200 Mönchen und Nonnen fing sie ein Verhältnis an. Sie verließ ihren Mann, aber der eigentliche Skandal war, dass sie auch ihre vierjährige Tochter und den erst 6 Monate alten Sohn zurückließ.
Später heirateten die beiden, aber Elviras oft so begründete Eifersucht nahm manchmal auch wahnhafte Züge an. So erzählte sie etwa in der ganzen Stadt herum, dass ihr Dienstmädchen Doria ein Verhältnis mit ihrem Mann angefangen habe.
She was scared to don't find a job.
Die junge Frau war entsetzt. Sie fürchtete, dass sie nie mehr irgendwo Arbeit finden würde und ebenso wenig einen Mann. Sie trank Säure und brachte sich um. Ihre Familie forderte eine Autopsie und dabei stellte sich heraus, dass sie noch Jungfrau war. Elvira wurde für schuldig an diesem Selbstmord gesprochen. Sie musste zwar nicht ins Gefängnis, weil Giacomo viel Geld zahlte, aber sie galt als schuldig.
But she was guilty of that.
Puccini war da längst erfolgreich mit seiner Musik. Den endgültigen Durchbruch hatte er 1894 mit der Oper Manoles Co. geschaffen. Ein Sittengemälde aus dem 18. Jahrhundert, wie es damals hieß, mit einer schönen Sünderin und einem vor Leidenschaft schmachtenden Chevalier. Er wurde reich. Das Geld, das hereinkam, gab er wieder mit beiden Händen aus. Aber er sorgte für Zusatzeinnahmen neben seiner Musik.
Er war vielleicht so etwas wie der erste Influencer, denn er machte Werbung für Füllfederhalter etwa oder für Zahnpasta. Und er hatte 15 verschiedene Autos und 3 Motorboote.
Auch modisch war er stets up to date. erzählt Tiziano Togni, ein weiterer aus dem Kreis der Puccini-Kenner in Lucca.
Puccini war immer sehr elegant, ein sehr charmanter Mann. Er hat dieses Geld für Autos auch sehr viel ausgegeben und für Schiffe. Er war ein sehr moderner Mann. In seinem Haus hatte er fließendes Wasser, warm und kalt, und auch Elektrizität und eine Telefonlinie, die für die Zeit ja wirklich einzigartig war.
Doch noch wichtiger als das Vergnügen war ihm die Arbeit. Versessen saß er über seinen Notenblättern und änderte auch immer wieder die Libretti, die ihm andere Künstler schrieben.
He was working so much, all the night. He was working all the night, all the night.
Er hat so hart gearbeitet, jede Nacht durch, damit ihm kein Einfall verloren ging. In seiner Arbeit war er manisch. Vielleicht war es deshalb nicht ganz einfach, mit ihm zurechtzukommen. Aber er war ein wahres Genie.
In Lucca verfolgte man seine Karriere aufmerksam. Aber manchmal auch mit gemischten Gefühlen.
Eigentlich waren die Leute von Lucca sehr stolz, dass der Puccini zu ihnen gehörte, dass er auch so bekannt geworden ist. Obwohl auf der anderen Seite muss man sagen, die Leute von Lucca sind sehr tüchtige Menschen, die sehr viel schaffen, die sehr viel sparen. Und Puccini war in der Tat jemand, der was anderes gemacht hat. Der hat viel verdient, nicht so viel geschafft in ihren Augen und auch natürlich viel ausgegeben.
Das meiste Geld gab er für Häuser aus. Und das hatte wahrscheinlich psychologische Gründe, meint Linda Lorenzelli.
He himself was saying all the time, I have the disease of building houses.
Er sagte selbst, seine größte Schwäche seien Häuser. Es war fast so, als würde er immer nach Wurzeln suchen. Aber dann fuhr er wieder weg. Natürlich musste er beruflich viel reisen. Aber er hielt es an einem Platz auch einfach nicht aus. Er suchte sich abgelegene Orte, wurde dort depressiv und musste wieder dahin, wo das Leben tobte, wo es Theater gab und geliebte. Er hat sein Leben lang an einem Zwiespalt gelitten. Er konnte nicht ohne andere Menschen sein und hielt es mit ihnen auch nicht aus.
Und so zog er immer wieder mal um.
Er war zuerst in Mailand sehr lange, dann in Chiatri in den Hügen. Um Lucca herum hat er eine zweite Villa gekauft, aber die war zu weit weg und die Frau war da sehr unzufrieden. Deswegen ließ er dann diesen alten Turm in Torre del Lago umbauen und dort hat er dann die meiste Zeit seines Lebens verbracht.
Die Villa in Torre del Lago am Massaciuccoli-See bezog er 1891. Das hellgrau und zartrosa gestrichene Anwesen ist heute ebenfalls ein Museum.
Zu der Zeit ein sehr modernes Gebäude mit sehr schönen Möbeln, die sehr teuer waren, mit Fliesen auch, die sein Freund Galileo Chini für ihn gerade hergestellt hat. Also ein sehr teures Haus. Wir würden eine Villa sagen heutzutage.
Angeblich wählte er die Einöde, weil er in den weiten Sümpfen ideale Bedingungen für die Jagd auf Enten und Blässhühner fand. Entsprechend pompös ist sein Jagdzimmer ausgestattet, zu dem es aus dem Kopfhörer genaue Erklärungen gibt.
Hier bereitete er die Patronen und Gewehre vor und steckte sie in ihre dafür vorgesehenen Lederhüllen. Zu ihrer Linken sehen Sie die Jagdkleidung des Maestro. Gegenüber in der Vitrine sehen Sie die Gewehrsammlung, die Puccini sein eigen nennen konnte.
Aber weder die Jagd noch seine Liebschaften, weder die 14 Autos noch die teuren Schiffe machten ihn zu einem glücklichen Menschen.
Obviously was bipolar and depressed.
Offensichtlich hatte er eine bipolare Störung und Depressionen. Gegen Ende seines Lebens hatte er Schuldgefühle seiner Frau gegenüber. Seine letzten Worte waren: Elvira, du arme Frau, jetzt ist alles vorbei. Was vielleicht hieß, das ist das Ende deines Leidensweges mit einem Mann, der so kompliziert war und nicht immer so gut zu dir, wie du es erwartet hast.
Er arbeitete manisch, lebte exzessiv und achtete wenig auf seine Gesundheit.
Da hat auch gerne geraucht, war ein Kettenraucher. Er rauchte über 60 Zigaretten am Tag, ab und zu auch Zigarren. Und Puccini hat deswegen Kehlkopfkrebs bekommen und starb mit 66 Jahren.
Mussolini persönlich gab die Erlaubnis, dass Puccini in seiner eigenen Villa beigesetzt wurde. In der abgedunkelten Kapelle in seinem Haus ist der Opernweltstar, der 1924 von der New York Times zum bedeutendsten Europäer gewählt wurde, begraben.
Dort sieht man das aus grünem Marmor bestehende Grabmal, in dem Puccini ruht. Und zu beiden Seiten zwei wunderschön in weißem Marmor gearbeitete weibliche Figuren. Ebenfalls hier begraben sind Puccinis Frau Elvira sowie sein Sohn Antonio mit seiner Frau.
Die beiden Figuren aus weißem Marmor aber stehen für die beiden Elemente, die dem Mann aus Lucca mehr bedeuteten als alles andere: die Oper und die Musik.